Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Präsentiert von Ramseier. Das ist der Fokus mit der Anna Meier. Mein Gast heute ist eine Frau, die mit einer Seelenruhe ihren Weg geht, auch dann, wenn unsere Reise aufgeben oder vielleicht sogar zusammenbrechen. Es ist eine Frau, die ihre Ziele unbeirrt verfolgt, egal was man von ihr denkt oder erwartet. Es ist eine Frau, die dafür verantwortlich ist, dass bei der SVP zu einer Abspaltung und Gründung von einer neuen Partei gekommen ist, nämlich der BDP. Es ist die amtierende Bundespräsidentin Evelyn Wimmer-Schlumpf. Grüezi wohl.
Grüezi, Frau Meier.
Wir zeichnen das Gespräch am Donnerstag vor Ostern auf, am grünen Donnerstag. Es ist morgen um 10:30. Wann und mit was hat Ihr Tag heute angefangen?
Also im Büro angefangen hat er um 7 Uhr, daheim einige Zeit früher. Angefangen hat er mit verschiedenen Telefongesprächen, auch mit einer Vorbereitung von einer Pressekonferenz, die ich heute noch habe, im Zusammenhang mit dem Abgeltungssteuerabkommen mit Deutschland.
Es ist ein wichtiger Tag, Sie sagen es gerade, eine Pressekonferenz. Es wird auch eine Unterzeichnung gemacht, nämlich vom umstrittenen Zusatzprotokoll von dem Steuerabkommen mit Deutschland. Allerdings wird es nicht von Ihnen unterzeichnet. Warum nicht?
Also das Zusatzprotokoll kann auch delegiert von jemandem Delegierten unterzeichnet werden. Und wir haben uns entschieden, der Herr Schäuble und ich, dass wir es unterzeichnen lassen durch den Botschafter, die deutsche Botschafter in der Schweiz, der Herr Gottwald, und auf meiner Seite durch den Staatssekretär Ambühl, der von unserer Seite her die Diskussionen, die Verhandlungen auch geleitet hat.
Mhm. Es sind ja harte Verhandlungen vorausgegangen. Jetzt auch zum Teil sehr polemische Schlagziele in den letzten Tagen zu lesen gewesen. Was passiert an einem Tag wie heute, wo endlich eine Unterschrift unter das Zusatzabkommen gesetzt werden?
Also ich bin natürlich froh, dass wir es unterzeichnen können. Wir haben auch sehr gute Diskussionen, harte Diskussionen, aber faire Diskussionen gehabt, der Herr Schäuble und ich. Und dann natürlich unsere technische Delegation auch. Und wir haben jetzt einen Kompromiss, den ich meine, er ist ein guter Kompromiss. Es ist immer in Verhandlungen, muss es einen Kompromiss geben. Es kann nicht einfach einer dann als Sieger dastehen. Aber ich meine, wir haben einen guten Kompromiss, der für beide Länder das Optimum bringt, wo man überhaupt so kann verhandeln und wo auch, und das ist für die Schweizer Seite sehr wichtig, eine Lösung für die Vergangenheit bringt unter geltendem Recht. Und das ist für mich sehr wichtig, dass man die Rechtsregeln, die man hier einhalten kann, und trotzdem auch eine Lösung findet, die ein Verhandlungspartner als richtig anschaut. Wie es weitergeht, das wissen wir nicht. Das ist jetzt noch der parlamentarische Prozess durchzuführen, und zwar in der Schweiz wie auch in Deutschland. Und was dann das Endresultat ist, das werden wir sehen. Aber ich meine, wir haben das gemacht, was wir machen können, ein gutes, ein faires Angebot gemacht, und jetzt müssen wir schauen, wie das Parlament das beurteilt. Mhm.
Trotzdem, es ist ein Meilenstein, freuen Sie sich?
Es ist ein Meilenstein dann, wenn das Abgeltungssteuerabkommen mit Deutschland letztlich dann auch so ratifiziert wird, von den beiden Parlamenten auch genehmigt wird. Dann meine ich, es ist ein ganz guter Weg, auf dem Weg, wo wir gehen, auf dem Weg von der Weissgeldstrategie, wo wir sagen, wir wollen künftig dafür sorgen, dass nur noch versteuerte Gelder auf den Schweizer Banken sind. Aber damit wir wirklich eine gute Grundlage haben, um in Zukunft zu gehen, müssen wir endlich einmal die Vergangenheit auch regeln. Und das können wir wirklich nur mit einer Abgeltungssteuer machen.
Mhm. Ich habe es vorhin erwähnt, es hat einige Schlagziele in den letzten Tagen, und zwar sehr viele polemische Artikel, weil die Schweiz Haftbefehl gegen 3 deutsche Steuerfahnder erlassen hat. Gewisse deutsche Medien und Politiker haben das auch zum Anlass genommen, um massiv voten gegen eben die Unterzeichnung des Abgeltungssteuerabkommens. Wie ernst nehmen Sie persönlich das Medienbrimborium eigentlich noch?
Also es ist natürlich sehr, sehr viel Emotion geschürt worden jetzt in den letzten paar Wochen, kann man sagen. Auf beiden Seiten eigentlich, aber vor allem jetzt in Deutschland durch die SPD. Die stehen im Wahlkampf, und ich tue das auch unter dem Titel ein bisschen abhaken. Für mich war wichtig, dass wir auf der Exekutivebene, auf der Verhandlungsebene immer wirklich mit Stil, korrekt, hart, aber mit Stil haben können diskutieren, verhandeln, ohne Polemik. Und ich glaube, das ist letztendlich entscheidend. Was dann am Schluss das Parlament, Parlamentarierinnen und Parlamentarier daraus machen, das muss man einfach akzeptieren. Aber wichtig ist auch für mich, dass wir in Anstand miteinander eine Lösung gefunden haben. Und jetzt auch nicht, und das halte ich dem Herrn Schäuble auch sehr hoch, rechne ihm sehr hoch an. Er wehrt sich dafür in einer sachlichen Art und Weise und ich will das auch machen auf unserer Seite.
Zu wenig sachlich war der absurde Höhepunkt, wo die Bild-Zeitung als Gegenaktion Strafanzeige gegen ihre Nachfolgerin im Justizdepartement, die Bundesrätin Simonetta Sommaruga, eingereicht hat, unter anderem wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Für Sie jetzt als sachorientierte Politikerin muss ja das der Graus sein, oder?
Ja, schauen Sie, so etwas nehme ich einfach nicht mehr ernst. Das kann man auch nur noch unter Auflagensteigerung oder Leser, wie soll ich sagen, etwas für die Leserbüten abhandeln. Das hat doch mit Ernsthaftigkeit überhaupt nichts zu tun.
Man kann auch sagen, Sie sind geeicht. Sie haben ja, glaube ich, alles erlebt, was man erleben kann, wenn man im Mittelpunkt halt auch vom Interesse steht. Seit Sie im Dezember 2007 statt am Christoph Blocher im Bundesrat gewählt worden sind, haben Sie ja eigentlich alles müssen über sich lesen, von der Königsmörderin bis zur Verräterin. Sie haben die verbalen Entgleisungen von außen gesehen. Stoisch über sich ergehen lassen. Jetzt aus einer gewissen Distanz betrachtet, was hat Sie am meisten getroffen damals?
Also es gibt ja unterschiedliche Kritiken und Aggressionen und derige, wo man besser wegstecken kann und wo man weniger gut wegstecken kann. Und vielleicht zu dem von außen gesehen, ja, ich denke, haben das geschafft, nach außen mindestens zeigen, dass ich mich bemühe, mit dem umzugehen, dass ich mich nicht klein kriege durch das. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass es gibt verbale Entgleisungen auch in den Medien, wo man viel schwerer verdaut als andere. Ich muss auch sagen, Medien und Politiker ist dann nochmal etwas anderes. Also bei den verbalen Entgleisungen, wenn sie Entgleisungen haben im Parlament in einer heftigen Debatte, dann gehört das dazu. Dann kann ich das auch sehr, sehr gut wegstecken, kann auch zurückgeben, wenn es nötig ist. Wenn es von den Medien her ist, dann akzeptiere ich jede Kritik, die in der Sache ist. Das gehört dazu, das ist auch richtig. Ich glaube, das braucht man auch selber, um sich weiterbewegen, um sich weiterentwickeln. Dort, was dann auf die persönliche Schiene geht, dort wird es schwieriger und ganz schwierig. Und das ist auch verletzend, denn das hat auch mich immer verletzt. Das ist, wenn man geht der Charakter von einer Person auseinandernehmen und beschreiben und abstempeln auch. Und dann ganz übel wird es dann, wenn man die Person gar nie gesehen hat. Und das widerspricht natürlich auch meiner Art, von mit meinen Mitmenschen umzugehen. Ich lebe bis nach dem Grundsatz, ich behandle meine Mitmenschen so, wie ich eigentlich erwarte, dass man mich behandelt oder gern hätte, dass man mich behandelt. Und denke mir dann etwa, wenn derige verbale Entgleisungen kommen, wie würden denn die Personen reagieren, wenn sie sich mit dem konfrontiert sehen würden. Also ich glaube, man darf wirklich nur das weitergeben oder einen anderen herantragen oder über andere sagen, was man selber auch über sich selber akzeptieren würde. Und da, glaube ich, ist die Reziprozität nicht ganz immer gegeben. Also kurz, es gibt Anwürfe, es gibt Aussagen, die einem sehr, sehr stark treffen und es gibt andere, die man sehr gut wegstecken kann. Also Auch wenn sie im politischen Prozess sind, das gehört dazu. Und ich habe das viel erlebt, dass auch Leute wirklich völlig daneben waren, auch mit der Wortwahl, wo ich müssen sagen, das würde ich jetzt meinen Kindern verbieten, mit jemandem so umzuspringen. Oder hätte ich verboten, wo sie klein waren. Heute habe ich nicht mehr zu sagen, aber damals hätte ich das gemacht. Und umgekehrt hat es viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegeben, die im Nachhinein gekommen sind und gesagt haben, das war vielleicht jetzt ein bisschen grob gewesen, habe es jetzt nicht ganz so gemeint. Das kann ich durchaus auch akzeptieren, es passiert mir auch. Mhm. Ich glaube, das muss man sich gegenseitig auch zugestehen.
Ich habe gerade am Anfang gesagt, unsere Reise wäre wahrscheinlich auch zusammengebrochen, hätten wir das Gleiche, die ganze Lawine müssen erleben. Sie haben nach ihrer Wahl im Bundesrat nicht nur Anwürfe oder eben so Schlagzeilen müssen lesen, sondern Dutzende von Morddrohungen bekommen, scheint sie ihre eigene Todesanzeige reingeschickt wurde. Viele, die jetzt zuhören, würden zerbrechen an dieser Zermürbungstaktik. Was hat sie mit ihnen gemacht? Ich nehme jetzt mal an, im Moment rein, tut man einfach noch funktionieren, aber ein bisschen später kommt das sicher auch, oder?
Es ist genau so, wie Sie sagen. Ich habe die ersten paar Monate habe ich einfach funktioniert. Ich habe mir gesagt, ich habe jetzt ja gesagt zu dem Weg und den gehe ich jetzt auch. Und natürlich immer in Absprache mit meinem Mann, mit meiner Familie auch. Aber es ist so, also die ersten 6 Monate oder 5 Monate, eigentlich ist es bis im Juni 2008. Das war spickelhaar gewesen. Und das hat auch dazu geführt, dass auch meine Familie, vor allem meine 3 Kinder, die mich sehr gut kennen und die ich ein sehr herzliches Verhältnis haben, plötzlich das Gefühl hatten, sie hätten eine andere Mutter. Mein Mann hat das besser verstanden, weil er mir natürlich sehr, sehr nah immer war und das auch mitgekriegt hat, viel näher noch mitgekriegt hat. Und meine Kinder haben dann nie und dann mal gesagt, du bist nicht mehr die, die vorher warst. Und das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Ich musste auch lernen, und das war ein ganz schwieriger Prozess gewesen. Ich musste lernen, das irgendwie einfach stehen lassen und sagen, das ist so. Das kann man jetzt nicht ändern, das muss man akzeptieren. Und daneben auch lernen, die vielen positiven Meldungen, die vielen positiven Signale, die vielen, vielen guten Begegnungen viel höher zu gewichten. Und ich glaube, das ist ein Lernprozess. Das muss man aber wahrscheinlich an anderer Stelle oder müssen andere Leute in ihrem Leben auch lernen, dass man das, was positiv ist, einfach höher gewichtet als die wirklich mühsamen Augenblicke und auch, wie Sie gesagt haben, die vielen, vielen Aggressionen.
Sie haben vorhin gesagt, dass Ihre Kinder bemerkt haben, dass sie ein anderes Mami haben. Aber Ihr Mann, Christoph Wittmer, hat über die Zeit nach der Wahl auch gesagt, er hätte das Gefühl, er hätte eine andere Ehefrau. Das sei nicht mehr die Frau, die er ein Leben lang zusammen sei. Das hat er so gesagt im Buch «Die Unbeirrbare», das Esther Giersberg über sie geschrieben hat. Wenn jetzt nicht einmal Ihr Mann mehr richtig an Sie herangekommen ist, wer dann in dieser Zeit?
Also in dieser Zeit ist eigentlich niemand wirklich an mich hergekommen. Ich wollte das aber eigentlich auch nicht zulassen. Ich habe mich entschieden, ich mache jetzt wie einen Wand. Ich wollte auch nicht alle mit meinen Problemen oder Sorgen oder Ängsten belasten und habe dann einfach probiert, eine Distanz zu machen, in dem Sinne, dass ich darüber einfach nicht geredet habe oder nicht viel geredet habe, weil ich auch überzeugt bin, dass auch meine Familie ihr Leben muss können weiterführen und nicht eigentlich meine Sorgen oder meine Ängste mittragen. Mhm. Und das hat aber dann wirklich zu einer schwierigen Situation geführt. Die haben wir nachher können deblockieren. Und vom Juni weg, wo wir dann die Kantonalpartei Graubünden, also SVP Graubünden, aus der Schweizerischen ausgeschlossen war und wir den neuen Weg beschlossen haben, von diesem Weg ist es dann auch plötzlich wirklich besser gegangen. Da haben wir irgendwie wieder Perspektiven gehabt, die Unsicherheit ist weg gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute, ich auch, sehr schlecht erträgen, das ist Unsicherheit. Schwierige Situationen, die aber klar sind und berechenbar sind, die kann man viel, viel besser meistern. Aber so in einer unsicheren Situation sich bewegen, das absorbiert so viele Emotionen und es braucht so viel Kraft. Also irgendwo auch, wenn sich dann einfach eine Lösung abzeichnet, auch wenn es vielleicht nicht die war, die man sich gewünscht hat, aber dann ist wenigstens einmal etwas klar. Und dann, bei mir ist immer, sobald es klar ist, kann ich sehr gut damit umgehen.
Also der Höhepunkt eigentlich, wo es dann wieder klar wurde, wie es weitergeht, ist, wo die SVP, ihre damalige Partei, einen Fax geschickt hat mit dem Ultimatum, dass sie bis dann und dann austreten. Was ist dort bei Ihnen abgelaufen, wo der Fax kam? Mögen Sie sich noch daran erinnern?
Ja, ich mag mich sehr gut daran erinnern. Also ich bin sehr entsetzt gewesen, bin an sich auch traurig gewesen und gefunden, das ist jetzt wirklich eine Wende, die ich auch so nicht erwartet hätte. Auch die Abstrafung dann, oder gleichzeitig in dem Ultimatum war ja, entweder würde ich jetzt aus der Partei austreten und sonst würden sie die ganze Kantonalpartei ausschliessen, wenn sie mich nicht ausschliessen würden. Und das war jetzt etwas, wo ich das Gefühl hatte, das geht zu weit. Das kann man als Partei eigentlich so nicht machen. Man hat es gemacht, man hat es auch können, offensichtlich. Aber für mich, also einfach wie ich strukturiert bin, habe ich gefunden, das ist jetzt schon ein Schritt, wo man sich vielleicht ein bisschen besser hätte sollen überlegen. Es ist passiert, es ist jetzt, glaube ich, auch geklärt und für uns ist es auch gut, für mich ist es auch gut. Also, das ist, denke ich, ein Ereignis, das in den Geschichtsbüchern mal eingehen wird, weil es vorher und hoffentlich nachher auch nie gibt, dass man eine Kantonalpartei einfach ausschließt, weil einem ein Mitglied nicht passt.
Sie sagen schon, es ist geschichtsträchtig. Wegen Ihnen ist es zu der Spaltung der SVP gekommen. Es hat eine neue Partei gegeben, BDP. Die Umstände sind klar äußerst unangenehm gewesen. Aber jetzt betrachtet, heute betrachtet, wenn einem die Leute so folgen und einem auch so mögen und zu einem stehen, dass sie sogar eine neue Partei gründen, macht einem das doch auch ein bisschen stolz im Nachhinein?
Also es gibt den Mut zum Weitermachen oder auch die Basis, der Boden zum Weitermachen, um die eigene Politik oder die Politik, die wir ja, das muss man auch sagen, die Mitglieder, die jetzt in der BDP sind, die von der SVP hergekommen sind, das sind auch viele neue, aber die hergekommen sind, wir haben eigentlich immer schon diese Politik gehabt und auch vertreten. Wir sind zunehmend mehr untergegangen in der SVP Schweiz. Aber eigentlich so, die BDP Graubünden wie auch die BDP Glarus und vor allem auch BDP Bern, Wir haben vorher und nachher eigentlich immer die gleiche Politik gemacht. Wir haben uns in dem Sinne nicht geändert, aber die SVP hat sich geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Ich glaube, das ist es. Und wenn man es ein bisschen sachlich und aus Distanz anschaut, ist das wahrscheinlich eine Entwicklung gewesen, die sich unabhängig von mir sowieso abzeichnet hat, dass es nicht ewig so könnte gehen, weil wir den starken liberalen Flügel hatten, in der SVP Bern, SVP Graubünden, SVP Glarus.
Was hat eigentlich Ihr Vater, der Altbundesrat Leon Schlumpf, gemacht? Hat der Partei auch gewechselt?
Ja, er ist auch im BDP übertreten. Oder nicht im BDP übertreten, das muss man vielleicht noch ein bisschen klarer sagen. Wir sind ja ausgeschlossen worden aus der schweizerischen SVP, und zwar als Kantonalpartei. Und wir sind so weiter bestanden, aber unter einem neuen Namen. Also die bei uns waren, mussten eigentlich nicht eintreten, sondern mit dem neuen Namen weiterfahren.
Frau Bundesrätin Evelyn Wibmer-Schlumpf, wenn man Sie auf den ersten Blick sieht, dann sind Sie eine sehr feine Frau. Man spürt aber ganz stark, dass da viel, viel Stärke rum ist. Mehr wahrscheinlich wie bei vielen anderen. Haben Sie das schon öfters erlebt in Ihrem Leben, dass man Sie auf den ersten Blick unterschätzt?
Ich glaube nicht, dass es eine Unterschätzung ist. Also ich habe noch nicht das Gefühl, man muss einfach gross sein und stark erscheinen, um als stark wirken. Ich glaube, wenn man mich kennt oder wenn man mit mir anfängt zu reden, dann sieht man, dass ich eine Haltung habe, eine klare Haltung habe und dass ich auch mich für etwas einsetzen kann. Ich würde das nicht unterschätzen sagen, sondern mit Goodwill begegnen und mal schauen, was kommt entgegen. Ich erlebe es auch viel, wenn ich im Zug unterwegs bin. Ich bin allein im Zug da fahren, wenn ich mich bewege. Und ich erlebe sehr viel, dass die Leute auch sagen, ich habe mir ganz etwas anderes vorgestellt, wenn ich sie hören oder sehen im Fernsehen oder so.
Und haben Sie sagen, was Sie sich vorgestellt hätten?
Ja, also sie offensichtlich empfindet man mich, wenn man mich in den elektronischen Medien hört oder sieht, als viel härter, als was ich an sich bin. Ich denke, ich habe beide Seiten. Ich habe eine Seite, die konsequent ist, auch hart sein kann, wenn sie muss. Aber auf der anderen Seite natürlich, und das ist auch prägt, weil ich Familienfrau bin, habe ich natürlich sehr eine weiche Seite auch.
Sie haben aber vorhin gesagt, wenn Sie einen Weg einschlagen, dann gehen Sie den konsequent. Das haben Sie ja schon als kleines Mädchen gemacht. Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass Sie als 5-Jährige die Post von Ihrem Papi auf die Post gebracht haben, auch wenn der Sack viel zu schwer war zum Schleppen. Der Altbundesrat Leon Schumpf hat über Sie gesagt, dass Sie die Tasche fast nicht vom Boden gebracht, aber ums Verroden hat das müssen so sein. Ist das auch ein Charaktermerkmal, das damals schon durchgedrückt hat, dass sie eben etwas, wenn sie etwas sagen, dann machen sie das und ziehen es auch durch.
Ja, also ich bin wahrscheinlich auch nicht ein bequemes Kind für meine Eltern. Ich hatte im Übrigen nachher auch Kinder, die nicht nur bequem waren, aber ich schätze das auch sehr. Also ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich etwas selber machen wollte, dann mache ich es auch selber. Das war auch einer meiner Lieblingssprüche, schon als kleines Mädchen, dass ich gesagt habe, das mache ich allein. Und das hat man mir dann auch immer wieder nachgetragen. Das sagt man mir heute noch, sag nicht schon wieder, das mache ich allein.
Sie machen nicht nur viele Sachen allein, sondern viele Sachen auch als Erste. Sie können die verschiedenen Funktionen als Erste vornachstellen, zum Beispiel die erste Regierungsrätin vom Kanton Graubünden, die erste Frau vom Kanton Graubünden, die Notariatsprüfung gemacht hat, und zwar gerade nach der Geburt vom zweiten Kind. Was treibt Sie an, dass Sie immer in neue Gebiete vordringen und dort dann auch wirklich als Erste den Ton angeben?
Also das hat immer ganz sachliche Begründungen gegeben. Dort, wo ich zuerst mal kandidiert habe als Kreispräsidentin, das ist eine politische und gleichzeitig richterliche Funktion im Kanton Graubünden gsi damals. Dort hat es nur Männer gegeben, die das gemacht haben, in allen Kreisen. Und dann hat mir einmal, ich bin Vizepräsidentin gsi, selbst bin ich gsi, aber nicht Präsidentin. Und dann hat man mir einmal gesagt, Gewerkschaftsversammlung, das ist Versammlung von der Kreispräsidenten und Vize gsi, hat man mir einmal gesagt, du musst gar nicht meinen, in unserem Kanton wird sicher nie eine Frau Kreispräsidentin, viel eher geht das Kamel durch ein Nadelöhr. Und das ist natürlich für mich der Kick gsi, habe ich einfach mich entschieden, das will ich jetzt eben probieren. Und bin dann auch sehr stark unterstützt worden von den Männern, das will ich sagen. Also von den Männern in unserem Kreis, die dann gesagt haben, es ist wirklich nicht einzusehen, warum das nicht eine Frau soll machen. Ich habe auch die entsprechende Ausbildung gehabt. Ich bin damals schon Anwältin gewesen und mir gefunden, wo das wäre jetzt wirklich. Und das habe ich dann gemacht. Beim Notariat ist es ein bisschen etwas anderes. Ich bin Anwältin gewesen. Ich habe viel daheim geschafft, viel am Abend, am Wochenende daheim geschafft. Das habe ich sehr gut können, weil mein Mann den sie unseren Kindern geschaut hat. Und dann habe ich gemerkt, dass es schwierig ist, wenn man als Anwalt etwas vorbereitet. Und dann hätte ich mich wegbewegen müssen, um das notariell beurkunden zu lassen. Also Verträge, irgendwelche Verträge oder auch größere Sachen. Und dann habe ich mich entschieden, jetzt mache ich das Notariat selber, damit ich von Anfang bis Schluss eben alles allein machen kann. Und das war eigentlich Motivation, dort zu machen. Bei der Regierung war es dann ein bisschen zufällig. Ich habe eigentlich gar nicht angestrebt, ein politisches Mandat. Ich hätte gerne im kantonalen Obergericht mich betätigt und dort als Richter wäre ich gerne tätig gewesen, einfach weil es als Kombination mit den Kindern mich als viel einfacher gedunkt hätte. Und dort hat meine Parteileitung damals gefunden, das kommt nicht in Frage, wir haben eine andere Frau und das war auch wirklich eine gute Frau gewesen, das muss ich auch anerkennen. Die hat das sehr gut gemacht. Und dann bin ich ein paar Jahre lang habe ich die gefunden. Also.
Mhm. Sie haben jetzt mehrmals die Leute erwähnt aus der Partei, die Sie unterstützt haben. Ich glaube, einer der wichtigsten war der ehemalige Präsident der SVP Graubünden, Herr Luzi. Er sagt über Sie immer extrem gut vorbereitet. Er hätte manchmal das Gefühl, Sie hätten die ganze Nacht durchgearbeitet, um wirklich das Detail kennen von Ihren Dossiers. Trotzdem hätten Sie manchmal etwas Oberlehrerhaftes. Und zwar dann, wenn Sie mit einem roten Kugelschreiber ein Manuskript vor sich haben und Fehler korrigieren. Sind Sie manchmal ein bisschen pedantisch?
Also da hat er sicher recht. Ich habe einfach immer gesagt, ich mag nichts unterschreiben, wo Fehler drin ist. Also Fehler, wirklich derige Fehler, die man einfach nicht gern hätte oder nicht durchlassen kann. Also anders gesagt, Fehler, die man auch bei einem Schüler nicht durchgehen lässt. Ich habe gesagt, das lohne ich jetzt nicht einfach stehen, das tue ich korrigieren. Ich mache das heute noch, ich lese viel einfach mit einem Bleistift in der Hand. Muss auch sagen, ich habe auch ein bisschen als Lehrerin zwischendurch einmal funktioniert in Schulen, also habe Staatsunterricht erteilt und mache das natürlich in dem Sinn auch noch gern. Also der Vorwurf oder die Bemerkung von Giri Luzi, der ein sehr guter Freund ist und einer der längsten Wegbegleiter von mir, die stimmt sicher. Haben meine Kinder im Übrigen auch immer beanstand.
Ihre Kinder haben Sie jetzt schon mehrmals erwähnt, über die wollen wir natürlich auch reden. Kind und Karriere, es hat bei Ihnen wunderbar nebeneinander funktioniert. Da hat man das Kind gerne mal mit dem Moseskörbli und das Pult von der Sekretärin gestellt. Warum Sie, wo sehr stark auf Privatsphäre pochen, Ihren Enkel bei der letzten Bundesratswahl dabei gehabt haben und wieso Sie nach der Geburt von Ihrem Sohn alle Geburtskärtchen, die Sie schon vorbereitet haben müssen vortrühren. Über das reden wir. Gerade nach dem ersten Titel. Sie haben uns einen Chor mitgebracht. Was bedeutet der Ihnen oder warum wollen wir den jetzt gerade anhören?
Also der Cantus Firmus ist ein ganz guter Chor, der im Kanton Graubünden ein hohes Renommee, ein hohes Ansehen hat und wo in der Surselva, wo sich vor allem aus Sängerinnen und Sängern aus der Surselva zusammensetzt. Und für mich ist Chorgesang etwas sehr Wichtiges. Ich habe selber auch gesungen, solange ich noch ein bisschen mehr Zeit habe und werde es gerne auch wieder machen, wenn ich wieder mehr Zeit habe.
Das ist der Fokus auf der ERS3 mit der Bundespräsidentin der Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Thank you.
Bekanntus Firmus, der Wunsch von der Bundespräsidentin Evelyn Widmer-Schlumpf mit Alles Steiles.
Alles Steiles.
Alles Steiles heisst Ode an die Sterne. Singen im Chor, das ist ein Thema, das Ihre Familie regelmässig auch praktiziert wird. Frau Widmer-Schlumpf, früher ist bei Ihnen am Sonntagmorgen amigs Ihr Vater, der Altbundesrat Leon Schlumpf, mit Gipfeli unter dem Arm eingefahren und dann ist nachher zusammen mit Ihren Kind musiziert worden. Was ist das für eine Situation? Das klingt für mich so sehr nach heiler Familie.
Also das ist wie ein Programm gewesen, wo ich gefunden habe, es ist für uns alle wichtig. Ich bin ja teils berufstätig, teils Hausfrau, Mutter, das heißt voll Hausfrau, Mutter und ein bisschen noch berufstätig gewesen. Und der Sonntagmorgen war für uns einfach der Moment gewesen, wo wir alle daheim waren und wo wir wirklich probiert haben, miteinander Musik zu machen. Ich bin schon mit Musik aufgewachsen, also mein Papa hat mit uns drei Mädchen, ich habe zwei Schwestern gehabt, muss ich sagen, eine habe ich noch und die andere ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wir haben auch regelmäßig am Sonntag, das war eigentlich der einzige Tag, wo mein Papa daheim war, haben wir am Sonntag miteinander Musik gemacht. Und die Tradition haben wir nachher weitergeführt, weil ich auch das Gefühl hatte, am Sonntag möchte ich etwas machen mit den Kindern. Natürlich, wenn wir können Ski fahren können, sind wir nachher auf die Ski. Aber mit Musik anfangen, das war eigentlich für alle gut gewesen. Und ich sehe jetzt auch an meinen drei, also die beiden Töchter machen immer noch Musik, nicht gerade also nicht professionell, aber unser Sohn studiert jetzt sogar Musik. Also es ist viel hängen geblieben.
Ihr Sohn, der Ursin, der hat Ihnen mal Nachhilfestunden gegeben in Sachen Singen. Und zwar ist es, glaube ich, um die Hochzeit von ihrer ältesten Tochter Carmen gegangen. Warum hat er das Gefühl gehabt, es ist nötig, dass sie noch ein bisschen Nachhilfestunden bekommen?
Also er hat nicht nur das Gefühl gehabt, es war auch tatsächlich so gewesen. Wir haben bis Carmen geheiratet, hat eigentlich sie unseren Familienchor oder unsere Familienkapelle geleitet. Sie ist eine sehr, sehr energische, sehr eine exakte Frau, junge Frau und hat das auch immer hervorragend gemacht. Und als sie geheiratet, haben wir gesagt, jetzt müssen wir einen anderen Tätschmeister haben. Das war unser Sohn, der das dann gerade übernommen hat. Und auch er natürlich sehr, sehr gut will das alles machen und wirklich auch perfekt. Und er hat mir dann eben einmal gesagt, du Mami, ich will jetzt nicht, dass wir uns blamieren wegen dir. Wir haben fünfstimmig gesungen, zu fünften. Also ich hatte alleine eine Stimme und das war relativ herausfordernd, das zu üben. Und er ist dann fast verzweifelt und hat gesagt, also so geht das nicht. Wir müssen Zusatzproben machen. Die haben wir dann auch gemacht. Und am Schluss war er zufrieden mit seiner Mama.
Das ist aber schön. Der Ursin, ich habe es vor dem letzten Titel gesagt, der hat einen lustigen Start eigentlich ins Leben gehabt, weil sie haben die Geburtsanzeigen schon fertig geschrieben gehabt mit dem Namen Christine drauf. Was ist jetzt mal passiert?
Also ich hatte noch einen Arzt, der keinen Ultraschall gemacht hat in der Praxis. Ich musste dann aber ein paar Wochen gehen liegen, weil ich einen Thrombose hatte. Und liegen, bis der Ursin auf die Welt kam. Und ich bin mit diesen Kärtchen gerückt, mit Mädchenkärtchen. Wir haben auch immer vom Schwesterli und vom Mädchen geredet. Ich bin so überzeugt, es gäbe das dritte Mädchen, und schon zwei Mädchen gehabt. Und wir haben dann eben auch die Namenskärtchen halt gemacht und alles vorbereitet, weil ich nachher flach gelegen bin für ein paar Wochen. Und hatte in meinem Arzt da im Spital, dort haben sie den Ultraschall gemacht, habe ich gemerkt, dass irgendetwas ein bisschen komisch ist. Er hat gefunden, haben sie ein wunderschönes Kärtchen und so und hat dann auch gelächelt. Und als der Ursin auf der Welt war, habe ich gewusst, warum.
Er hat nichts gesagt.
Nein, ich wollte es auch nicht wissen wollen. Das haben wir auch gesagt. Ich habe es wirklich nicht wissen wollen, weil es für mich auch absolut keine Rolle gespielt hat und für meinen Mann natürlich auch nicht. Wir haben uns einfach auf ein gesundes Kind gefreut, haben gehofft, dass es ein gesundes ist, mit allen Schwierigkeiten, die ich hatte vor der Geburt. Und es war eigentlich wirklich der einzige Wunsch, dass wir ein Kind haben, das, ja, das gesund ist und mit den Schwestern zusammen nachher aufwachsen kann.
Mhm. Sie haben gesagt, sie hätten das Gefühl, dass sie kämen drei Mädchen, aber sie waren ja drei Frauen, drei Schwestern, wie Sie vorher erwähnt haben. Eine ist bei einem Unglück ums Leben gekommen, bei einem Autounfall. Und Sie haben das die Nacht vorher geträumt.
Ja, ich habe also, nein, man muss vielleicht sagen, warum. Meine Schwester war bei mir, zwei Tage, drei Tage vor dem Autounfall, den sie hatte. Also am 27. April 1983 war sie bei mir und hat mir ein Kleidchen gebracht. Sie ist bei der Swissair gsi, damals noch Swissair, sie war Stewardess, und ist in China gsi und hat mir ein Kleidchen zurückgebracht und hat mir das gegeben. Und dann habe ich dann gesagt, ja, wirst du wohl auch noch ins Spital kommen, also der Termin war sehr nach, wirst du wohl ins Spital auch noch kommen zu mir. Und dann hat sie zu mir gesagt, du weißt nicht, ob du mich wieder siehst. Und das ist so, das ist mir eingefahren. Und wahrscheinlich war es darum, dass ich mir ja noch gewusst, dass sie mit dem Auto unterwegs war. Sie war eine begeisterte Autofahrerin. Und irgendwie hat mich das verfolgt, weil ich gewusst habe, in der Luft ist sie mal sicher nicht. Also sie hatte fünf Freitage. Und dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Sie hat mir auch erzählt, dass sie ein neues Auto gekauft hat und dass sie jetzt gehen Probe fahren. Und von daher ist es eigentlich nachvollziehbar und erklärbar, warum ich mir Gedanken gemacht habe darum. Aber darum bin ich nachher auch nicht überrascht gewesen, wo mir der Polizist sagt, das heißt schockiert, aber sofort denkt, das kann eigentlich
also die Polizei hat ihn angerufen und sie hat gewusst, das ist etwas mit meiner Schwester.
Also gut, die Zürcher Polizei hat angerufen, meine Eltern waren eben auch unterwegs gewesen und haben es mir angerufen und das ist ein Schock gewesen.
Sie sind dort höchst schwanger gewesen. Ja. Ihre Schwester ist nach dem Unfall einen Monat im Koma gelegen.
Bis am 26. Mai, dann ist sie gestorben.
Mhm. Ihre erste Tochter ist wenige Tage vor dem Tod auf die Welt gekommen, trägt den gleichen Namen, nämlich Carmen. Wann haben Sie entschieden, dass Sie Ihrer ersten Tochter den Namen geben von Ihrer Schwester, die damals bei der Geburt im Koma gelegen ist?
Also unsere Carmen wäre Aladina Carmen gewesen. Und dann haben wir es umgedreht und haben Carmen Ladina daraus gemacht. Und das ist für mich noch... Also meine Mama hatte eine Freude gehabt. Sie hat auch die Carmen, wie alle anderen Enkelkinder. Aber sie war ja dann einfach so unmittelbar gewesen. Und ich bin auf Bern gekommen mit dem Mädchen direkt. Sie hat die auch gerne gehabt. Sie hat sich gefreut, dass es eine Carmen ist. Und haben aber ganz, ganz böse Reaktionen auch gekriegt von fremden Leuten, die gesagt haben, das sei ja furchtbar, dass man gerade jemanden, der am Sterben sei, Gnadentaufe und so weiter. Und das ist für mich eigentlich... sehr, sehr schwierig war, das zu verstehen, warum die Reaktionen kommen. Ich bin aber damals überzeugt und ich bin heute noch überzeugt. Das heisst, meine Mama und ich sind überzeugt, dass es richtig war, dass wir es so gemacht haben. Es war noch interessant, unsere Tochter hat sich nachher immer der verbundenen Namen gegeben. Also sie hat überall gesagt, sie heisse Carmedina. Sie hat einen Teil von Ladinen übernommen und einen Teil von Carmen. Und,
auch ihre zweite Tochter hat einen schönen Namen, Janina. Heisst sie eigentlich auch einen Doppelnamen? Haben sie zusammengeschrieben. Janina,
sie hat nochmal einen Doppel, sie ist der Zusatzdoppel.
Leonie heisst
Janina Leonie. Ja.
Genau. Janina, die ist nach vier Tage nach der Geburt mit dem Helikopter ins Kinderspital Zürich geflogen worden, hat einen Aortenverschluss gehabt, knapp am Tod vorbei, kann man auch sagen. Haben Sie sich dort auch gefragt, warum wir?
Nein, das habe ich mich eigentlich nicht gefragt. Die haben mir immer gesagt, wir sind... wir haben immer noch die Hoffnung, dass es gut kommt. Und solange man daran glauben kann und hoffen kann, dass es sich noch zum Guten entwickelt, hat man keinen Grund zu sagen, warum jetzt wir. Und es hat sich ja nachher auch gezeigt, also unserer Janine geht es sehr gut. Sie ist eine ganz tolle junge Frau, macht ihren Weg und ist auch sehr hart, also sehr, nicht hart, aber sie ist sehr stark geworden durch das. Sie hatte schwierige Zeiten gehabt, auch nachher während dem Wachstum, also in der Primarschule vor allem noch. Und sie hat gelernt kämpfen und das merkt man heute noch. Sie hat wirklich eine gute Art, mit ihrem Leben umzugehen.
Mhm. Der Professor Marco Torino, der die Operation gemacht hat an ihrem kleinen Kind, Janina, der hat nach der OP offenbar gesagt, jetzt liegt es nicht mehr in unseren Händen. Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Ja, das bin ich und das war auch meine Auffassung. Also, wo die Mediziner gesagt haben, sie hätten alles gemacht, was sie können. Das ist im Übrigen auch damals, das war natürlich im 85, das sind eigentlich die ersten Operationen in dieser Art gewesen, wo man ein Kleinkinder, einen Säugling gemacht hat. Und von daher auch wie ein Übungsfeld. Also ich bin dann nachher auch in die Vereinigung von der herzkranken Kind eingetreten und habe das auch können verfolgen, was mit anderen Kindern war und wie weit denn oder wie fortschrittlich nachher die Herzmedizin bei Kleinkindern, Kardiologie und Chirurgie bei Kleinkindern, bei Säugling geworden ist und wie sich das entwickelt hat. Aber damals ist das eine, in dieser Art ist das nicht eine übliche Operation gewesen, sondern ganz etwas Spezielles. Und mir ist ganz klar gewesen, wo uns der Kinderarzt gesagt hat, wo sie betreut hat, also es ist alles gemacht worden, was man technisch jetzt machen konnte. Und jetzt müssen wir einfach hoffen und glauben, dass es gut kommt. Und ich habe das auch stark geglaubt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, das Mädchen wird sich wehren und sie wird es arbeiten.
Das Mädchen ist jetzt auch eine junge Frau, Sekundarlehrerin, alle gesund zum Glück. Ihre erste Tochter hat sie zum Grossmami gemacht. Erst vor ein paar Monaten vom Kurdin, den hat man schon auf ein paar Bilder dürfen sehen, wie sie ihn durchs Bundeshaus tragen. Der war nämlich dabei bei der letzten Bundesratswahl. Warum haben sie ihn dort mitgenommen und mit ihm die Wahl am Fernsehen verfolgt?
Also der Carmen hat ganz spontan entschieden, sie kämen zu mir an diesem Tag. Sie will aber bei mir im Büro sein und nicht auf der Tribüne. Ihr Bruder ist auf die Tribüne gegangen mit meinem Mann zusammen und mit noch Familienangehörigen. Und Carmen und Janine, also meine beiden Töchter, sind mit dem Kleinen bei mir im Büro.
Mhm. Sie haben mehrmals auch schon gesagt, Sie möchten Ihre Grossmami-Erwartungen natürlich auch erfüllen und auch hüten. Ihre Tochter Carmen hat, glaube ich, auch so einen Plan gemacht, wenn sie für welches Wochenende zuständig sind. Lässt sich das vereinbaren mit Ihrem Beruf und Ihrem aktuellen Jahr auch als Bundespräsidentin?
Also bis jetzt haben wir alles, was wir uns vorgenommen haben, Carmen und ich, haben wir können durchsetzen und umsetzen. Und wir werden uns auch beide sehr anstrengen, bemühen, dass es weiter so geht. Die haben gesagt, ich will nicht ein Enkelkind, das am Schluss nicht weiss, wer seine Nonna oder seine Großmutter ist und keine Beziehung aufbauen kann. Also ich geniesse es sehr. Ich werde jetzt über Ostern auch wieder haben, der Kleinbub.
Evelyn Wimmer-Schlumpf, Bundespräsidentin, heute mein Gast in der Gesprächssendung «Fokus auf DS3». Wir verraten im nächsten Teil ein paar Sachen, nämlich, dass sie Vegetarierin sind, dass sie mal geraucht haben, warum sie kein Fleisch essen und wieso sie Wasser meiden. Das hören wir gerade nach ihrem nächsten Wunschtitel. Was haben Sie uns weiters mitgebracht?
Ich habe vom Glenn Miller «Moonlight Serenade» mitgebracht. Der Glenn Miller ist für mich einer der grössten Musiker gewesen und ich habe sehr viele Stücke von ihm auch selber gespielt, auf dem Klavier und auf der Handorgel.
Das ist der Fokus auf DS3 mit der Bundespräsidentin Evelyn Wibmer-Schlumpf als Gast. Das Leben in einem Glashaus, das führt man als Bundesrat oder Bundesrätin. Und doch gibt es viele, wo es gelingt, das ein oder andere Geheimnis zu behalten. Evelyn Wibmer-Schlumpf, was weiss die breite Öffentlichkeit nicht von Ihnen, was Sie eigentlich noch gerne hätten, wenn Sie es wüssten?
Es gibt einiges, was die breite Öffentlichkeit nicht weiss, und ich bin froh, dass sie es nicht weiss.
Gibt es nichts, was sie findet? Mal, das würde ich jetzt eigentlich gerne mal sagen.
Also das, was ich das Gefühl habe, das ist okay, wenn das die Öffentlichkeit weiss. Das weiss man inzwischen. Man hat ja auch immer wieder gesucht und gemacht und habe mit der Staunen festgestellt, was man alles wieder vorgebracht hat. Und ja, bin jetzt eigentlich froh, dass das die Zeit vorbei ist, wo man immer noch gesucht hat. Und bald gerne meinen Teil privat für mich.
Ich habe auch noch versucht, ein paar Sachen über sie herauszufinden. Es war tatsächlich nicht so einfach gewesen. Aber es hat gelangt für eine Liste mit Begriffen. Entweder oder. Bitte entscheiden Sie sich für den einen oder anderen Begriff. Und dann hätten wir gerne natürlich noch eine Erklärung dazu. Wibmer oder Schlumpf?
Wibmer Schlumpf. Also nein, es spielt mir keine Rolle. Oder? Ich habe lange als Schlumpf geschafft. Lange nicht, aber ich habe als Schlumpf geschafft in einer Anwaltskanzlei und habe nicht wollen, dass man plötzlich fragt, ist das eine neue Anwältin da? Und darum habe ich die Verbindung gemacht. Heute, wenn ich nochmal entscheiden könnte, das heisst, wenn das neue Eherecht in Kraft wäre, würde ich meinen Meitlernamen behalten.
Warum?
Weil ich mich mit dem einfach identifiziert habe, weil das etwas ist, ein Name, der wie zu einem gehört, der einem das Leben durch begleitet, wie der Vorname oder der Nachname auch. Ich habe das immer als persönliche Identifikation empfunden.
Und Kinder würden dann auch Schlumpf heissen, wenn es nach ihnen geht. Jetzt, wenn sie ihn nochmal kennen, von vorne anfangen.
Das müsste ich mit meinem Maus machen. Das wär nicht einmal so entscheidend für mich. Für mich wäre nur entscheidend, dass ich selber könnte einfach unter meinem Identifikationsmerkmal weitergehen, was ich jetzt auch haben können mit dem Allianznamen. Meine Tochter im Übrigen hat ihren Namen auch behalten beim Heiraten. Also sie heisst Wibmer.
Berge oder Bern?
Das ist jetzt also nicht eine faire Frage. Berge sowohl im Kanton Graubünden wie auch in Bern.
Schwimmen oder schwingen?
Also lieber schwingen schauen als selber schwimmen.
Sie mögen Wasser nicht. Warum?
Ja, ich bin einfach in den Bergen geboren und ich tue lieber wandern, lieber Skifahren. Ich gehe schon schwimmen, aber das ist jetzt also nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
Mhm. Aber Sie haben so richtige Abneigung gegen Wasser?
Nein, also ich tue auch duschen. Also es ist nicht eine totale Abneigung. Aber ich habe auch nicht so viel übrig für so ein Sonnenliegen und so. Ich bin wahrscheinlich auch zu unternehmungslustig, zum einfach herliegen und einmal warten, dass man braun wird und ein bisschen plätscheln. Das ist einfach nicht meine Art. Ich habe aber drei Kinder, von denen zwei mindestens wahnsinnig gerne das Wasser hatten immer. Und darum haben wir selbstverständlich auch Ferien am Meer gemacht. Und ich habe das auch gemacht, einfach mit einem Haufen Büchern bin ich dann ja, am Strand gelegen oder am Wasser gelegen und zugeschaut.
Tofu oder Rindsfilet?
Tofu.
Sie sind Vegetarierin. Seit wann?
Ich bin eigentlich nicht Vegetarierin in dem Sinne, dass ich nie irgendetwas Fleisch gegessen würde. Also ich mache eine Ausnahme, mal ein bisschen Bündnerfleisch oder ein bisschen Hobelfleisch, das schon. Aber ich habe schlicht nicht gern gekochtes Fleisch und schweres Fleisch. Ich hatte mal Schwierigkeiten gehabt, auch mit der Gesundheit. Und dort hat mir der Arzt gesagt, es wäre wahrscheinlich für mich jetzt besser, wenn ich zurückfahren würde mit Fleisch. Bis 25, bis 30 habe ich Fleisch gegessen. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen abgestellt und es ist mir besser gegangen.
Aber Sie kochen Fleisch, wenn Sie Ihre
ja,
Familie
möchten? Ja, natürlich. Möchte. Also eine von den Töchtern isst wie nie, die hat das bei mir abgeschaut. Ich bin auch überzeugt, dass es für sie besser ist, nur sehr, sehr sporadisch einmal Fleisch. Und die anderen zwei von meinen Kindern waren wirkliche Fleischtiger. Und von daher habe ich jeden Tag Fleisch selbstverständlich gekocht.
Zigaretten oder Zigarren?
Zigaretten.
Sie haben bis 20 nicht geraucht, weil Ihre Eltern Ihnen eine Belohnung in Aussicht gestellt haben. Nachher haben Sie angefangen. Warum, wie und wo?
Also gut, sie haben es mir nicht nur in Aussicht gestellt, ich habe es auch noch bezogen. Als einzige von uns drei Mädchen. Mein Papa hat 2'000 Franken ausgesetzt, nein, 3'000 Franken ausgesetzt. Und ich habe gesagt, wenn wir nicht rauchen bis 20, dann kriegen wir die. Und dann habe ich mich daran gehalten und habe bis 20 nicht geraucht. Und am 20. Geburtstag bin ich mit meiner jüngeren Schwester, mit der Carmen, hat sie gesagt, komm, wir gehen einen Kaffee trinken. Und sie hat geraucht. Und dann habe ich angefangen. Und das ist für meinen Papa natürlich eine von der grössten Enttäuschungen gewesen. Also ernsthaft, das hat er nie verstanden. Er hat auch gesagt, sie sei für ihn völlig unerklärlich, dass man so etwas mache. Und ich habe dann aber aufgehört, eigentlich, als ich das Geld wieder gebraucht habe, fürs Rauchen, habe ich dann auch wieder aufgehört. Nein, aufgehört ernsthaft habe ich, weil ich schwanger war, weil ich Carmen erwartet habe. Das war für mich klar, dass ich einfach gerade fertig sein muss.
Und dann nie mehr eine geraucht?
Ja, nie mehr kann man nicht sagen. Ich habe hier und da mal dann, an einem Fest oder so habe ich eine mitgeraucht, aber überhaupt nicht mehr regelmässig.
Links- oder Rechtshänderin?
Ich bin Linkshänderin.
Aber man hat sie versucht umzupolen?
Nicht nur versucht, man hat es mit Schreiben auch gemacht. Man hat meine linke Hand an einen Stuhl angebunden, ein Jahr lang, damit ich lerne, rechts zu schreiben. Was ich auch gemacht habe. Aber außer Schreiben kann ich gar nicht mit der rechten Hand. Also ich schneide links, ich nähe links, ich mache alles links.
Und man hat wirklich mit so einem Schösschen in die Hand zurückgebunden?
Ja, also damals hat mein Lehrer nicht gefunden, dass das etwas Furchtbares sei. Er hat nicht Zeit gehabt, um sich um jedes einzelne Kind zu kümmern. Wir waren 38 Schüler in der ersten Klasse. Und wir waren zwei Linkshänder. Wir haben so Trägerschöße angehabt. Und dann war das die einfachste Methode, einfach den Arm zurücknehmen während dem Schreiben. Und das Interessante war für mich, meine Grossvater war auch Lehrer und der hat seine Schüler links schreiben lassen. Er war in einer kleinen Gemeinde im romanischen Sprachgebiet Lehrer. Und der ist jedes Mal putzverrückt. Er hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass man die anbindet und so. Und ich hat dann auch mit meinem Lehrer geredet. Ich ist selber in die Schule gekommen mit dem Reden. Aber es hat einfach nichts genützt. Und mein Papa hat nachher gefunden, wir lassen es jetzt einfach laufen. Und ich habe auch nicht einen Schaden davon getragen. Also ich habe mich nicht psychisch benachteiligt. Oder nicht Schwierigkeiten gegen. Lustig war, als wir den Lehrer den einmal getroffen haben, meine Tochter und ich beim Spazieren. Da war ein alter Mann, bin gerade in den Bundesrat gewählt worden. Da hat er zu meiner Tochter gesagt, ja weisst, wenn ich deine Mama nicht angebunden hätte, wäre aus der nie etwas rechts geworden. Und dann hat Janine den gefunden, das ist jetzt ein kurliger Typ. Und dann hat er gesagt, es war aber wirklich so gewesen. Das hat sie dann nicht gut verstanden.
Er hat es eigentlich will, im übertragenen Sinn rechts polen.
Ja, ja, genau.
Kreis drin oder Kreis 4?
Kreis drin.
Sie haben aber mal im Kreis 4 gewohnt, mitten in Zürich an der Rotwandstrasse. Was haben Sie für Erinnerungen daran?
Ja, sehr gut. Also dort habe ich gelernt, dass man muss wieder Film wechseln. Ich bin mitten im 4 Tramstationen drin, habe ich gewohnt und habe gelernt, dass man dann muss schlafen muss, wenn man Zeit hat zum Schlafen, auch wenn es lärmt rundum. Also ja, also Film wechseln und sagen, so, jetzt muss man das können. Es war auch eine interessante Zeit. Es war sehr viel Bewegung auf dem Platz, Helvetiaplatz, in der Rotwandstrasse, Stauffacher. Das war das Gebiet, wo sehr viel abgelaufen ist.
Obwohl Sie ja in der Nacht vieles anders machen als am Schlafen, habe ich gehört, Sie arbeiten viel durch die Nacht. Darum auch die nächsten zwei Begriffe, Wochenende oder Nachtarbeit?
Also Nachtarbeit war für mich etwas ganz Wichtiges, damit ich meine familiären Verpflichtungen oder auch Wünsche nachkommen können. Wochenende schätze ich heute natürlich sehr, wenn ich Zeit habe, auch für meinen Enkel.
Nana oder Oma, um gerade beim Thema zu bleiben?
Nona.
Nona. Heißt das?
Das ist die romanische Großmutter.
Ich meine, das heißt Nana. Nona oder Oma?
Nona.
Auto oder Zug?
Zug.
Obwohl der Gieri Luzzi, der ehemalige Präsident von der SVP Graubünden, über sie mal gesagt hat, sie sind eine leidenschaftliche Autofahrerin, er hat mal über sie gesagt, sie seien wie einen Henker gefahren. Mögen Sie sich noch an die Situation erinnern?
Ja, sehr gut. Also ich fahre auch sehr gerne Auto. Es ist nicht entweder oder. Aber heute ist das Bewegungsmittel, für mich das beste Bewegungsmittel, Zug. Weil ich sehr oft an irgendetwas herumstudiere. Auch die kreativste Phase eigentlich im Zug habe. Und das lässt sich mit Autofahren nicht vereinbaren. Also entweder sind sie voll bei den geistigen Kräften auf der Autostrasse oder sie sind eben immer wieder ein bisschen weg und dann fahren sie besser Zug. Ich finde Zug ein sehr gutes Bewegungsmittel und ich denke, man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen. Also im Kanton Graubünden fahre ich auch Auto und ich fahre nach wie vor gerne Auto. Ich fahre nicht mehr so gut Auto, wie ich früher gefahren bin, weil ich wenig Möglichkeit haben zum Fahren.
Gut, Gieri Luzzi ist, glaube ich, die Autofahrt geblieben, weil er hat irgendwie auch noch erwähnt, dass sie irgendeines mal gefragt haben, ob es ihm vielleicht schlecht werde, aber die Antwort hätte sie gar nicht interessiert.
Ja, es war nur eine rhetorische Frage. Ich muss auch sagen, ich bin damals mit einem Previabus gefahren, also mit einem Nachtblätzer. Und er ist, glaube ich, dahinter gesessen und dann hat er vielleicht nicht den besten Platz gehabt.
Krafttraining oder Damenturnen?
Krafttraining.
machen sie heute. Aber sie sind auch im Damenturnen aktiv als Präsidentin, ja. Sind immer noch Mitglied und wollen, glaube ich, auch wieder irgendwann, wenn es ein bisschen mehr Zeit gibt, wieder da.
Ja, aber nicht mehr in dem Damenturnverein, wo ich so intensiv geturnt habe. Die sind 20 Jahre jünger als ich. Oder 10 Jahre. Nein, ich werde wieder turnen, aber in einer anderen Turngruppe.
Backen oder kochen?
Backen.
Warum?
Ich arbeite sehr gerne mit dem Backofen.
Sie bringen Ihren Mitarbeiter und Ihnen offenbar auch einen selbst gemachten Kuchen mit. Was ist die Spezialität von der Evelyn Widmer-Schlumpf?
Also das mache ich jetzt natürlich nicht mehr so oft. In Chur habe ich das noch, habe ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, um das zu machen. Es gibt verschiedene. Also ich mache gerne Holländerkuchen, ich mache gerne Churer Fleischtorte, ich mache auch einmal Linsertorte. Ja, also was man im Kanton Graubünden macht.
Ich habe schon gehört von Leuten, die gesagt haben, Mitarbeiter würden für sie durchs Feuer gehen. Gut, kein Wunder, wenn sie zum Geburtstag einen selbstgemachten Kuchen mitbringen. Es klingt für mich so nach einer grossen Familie. Trotzdem wirft man ausgerechnet Ihnen Personalverschleiß vor. Woher kommt der Ruf?
Das ist etwas, was ich auch nicht ganz erklären kann. Also ich habe natürlich in dem ersten Jahr, als ich im Justizdepartement war, habe ich mich von 4 Mitarbeitenden getrennt. Einer ist selber gegangen, weil er eine andere Stelle gesucht hat. Ich muss aber sagen, in der letzten, oder darf sagen, nachher ist wirklich eine gute Situation gewesen. Jetzt, wenn ich schaue, was in anderen Departementen abläuft heute, durchaus auch begründet, wie viel Wechsel es hat, dann bin ich auch erstaunt, dass es bei mir immer zum Thema geworden ist. Aber es ist wahrscheinlich darum, weil bei mir ohnehin alles zum Thema geworden ist, was bei anderen einfach durchgeht oder man akzeptiert.
Fühlen Sie sich dort ungerecht behandelt?
Nein, ich fühle mich nicht ungerecht behandelt. Es ergibt sich einfach aus meiner speziellen Situation. Oder wenn Sie fragen, ungerecht, also man kann Gleiches gleich behandeln oder Ungleiches ungleich. Und ich habe einfach eine ungleiche Situation gehabt und immer noch gegenüber anderen Mitgliedern im Bundesrat.
Man liest es nicht in der Zeitung, aber ich habe gehört, dass Sie bei Fraktionsessen durchaus einmal bis in die frühen Morgenstunden sitzen bleiben und dann einmal hinter der Bar aushelfen. Wann sind Sie das letzte Mal so richtig ausgelassen gewesen?
Wir haben vor einer Woche einen Fest gehabt und dann geht es immer wieder ziemlich lang bis am Morgen früh. Ich feste gerne. Man hat es sehr gerne. Das braucht es auch. Und vor allem, dann, wenn Leute da sind, die man gerne hat, dann ist es ganz toll.
Jetzt, wo wir diese Sendung aufzeichnen, ist es Gründunstig, kurz vor Mittag haben wir. Für Sie steht heute noch eine Pressekonferenz auf dem Programm. Für viele ein ruhiges, entspanntes Osterwochenende vor der Tür. Man feiert im Kreis der Familie, die Kinder suchen die Osternester. Wie feiert man bei Widmer Schlumpfs?
Also wir werden morgen alle, die ganze Familie mit meiner Schwester, ihrer Familie, meine Eltern, alle bei mir daheim sein und ich werde mit meiner Tochter zusammen für alle kochen.
Wissen Sie schon was?
Ja, und selbstverständlich Fisch.
Fisch für alle. Evelyn Widmer-Schlumpf, Bundespräsidentin, hier im Fokus gewesen, auf dir ein 3. Herzlichen Dank für das offene Gespräch und frohe Ostern.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch, Frau Meier.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.